Vor allen Dingen auch mit der Hydrobiologin Dr. Sonja Jänich von der Arbeitsgruppe Auswirkungen des globalen Wandels auf Flussgewässerökosysteme. Richtig? Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Tag.
Richtig, guten Abend.
Richtig, bei der langen Nacht der Wissenschaften sind insgesamt 8 Leibniz-Institute dabei, unter anderem halt auch das für Gewässerökologie und Binnenfischerei, für das Sie arbeiten. Und wir haben schon festgestellt, wir sind beides Flusskinder, am Fluss aufgewachsen und entsprechend fasziniert von den Ökosystemen in Flüssen. Nun wissen ja alle, die Insekten sterben, die Bienen sind in der Krise, überall auf dem Land und in den Meeren nimmt die Artenvielfalt ab. Sie aber machen auf ein Problem aufmerksam, das kaum bekannt ist, das Sterben der Arten in Binnengewässern. Ist es denn da genauso schlimm wie auf dem Land?
Es ist sogar noch schlimmer. Es gibt viele Daten, die zeigen, dass der Artenrückgang oder der Verlust der biologischen Vielfalt in Binnengewässern noch schlimmer ist als an Land und in den Meeren. Zum Beispiel gibt es Daten vom WWF, die regelmäßig veröffentlicht werden. Die zeigen, dass in Meeres- und Landökosystemen 35% Rückgang seit 1970 verzeichnet wurden und in Binnengewässern, in Süßwasserökosystemen weit über 80%.
Wow, wissen Sie, welche Arten da bedroht sind?
Das zieht sich eigentlich durch alle verschiedenen Ebenen der biologischen Vielfalt durch. Also es geht gar nicht nur um Arten, da könnte man zum Beispiel auf Insektenlarven eingehen, die am Flussgrund oder am Seegrund leben, im Sediment, das sogenannte Makrozoobentos.
Moment, das muss ich mir aufschreiben, Makrozoobentos, ja, was macht das?
Makro heißt, dass man sie noch mit dem bloßen Auge erkennen kann. Sie sind einige Millimeter bis einige Zentimeter groß, zum Beispiel Schnecken, Muscheln, Würmer oder eben Insektenlarven von Köcherfliegen, von Eintagsfliegen, Käfern, Mücken, die als Erwachsene, als Adulte eben an Land fliegen.
Aha, und aber als, ich sage jetzt mal, in ihrer Kinderstube leben die unter Wasser am Flussgrund. Und wie können die da überleben, wenn die als Erwachsene an Land offensichtlich atmen können? Wie machen die es da unten?
Wir haben, sind speziell daran angepasst, natürlich. Sie haben zum Beispiel Kiemenstrukturen oder atmen durch die Haut, um den Sauerstoff aufnehmen zu können.
Nun dürften ja nicht wenige in Flüssen, vor allem flüssige Autobahnen sehen zum Transport von Gütern und Ausflugstouristen auf Dampfern. Man weiß ja auch, dass die Flüsse früher mal viel schlimmer verschmutzt waren als heute. Wenn wir mal an Rhein und Weser denken, aber auch Elbe und Oder, sind die Bedingungen heute nicht längst besser als in den 70er Jahren?
Also sie sind sicherlich besser als zu den Zeiten, als es auch die großen Unfälle gab und sehr viel Chemie eingeleitet wurde oder Flüsse auch als offene Abwassersysteme genutzt wurden. Aber es gibt eben andere Belastungen, auch durchaus Schadstoffe, die noch hineingelangen durch Landwirtschaft und Industrie. Wir haben aber auch einen sehr großen Verbau von Flüssen insbesondere auch. Das heißt, sie können nicht mehr natürlich fließen und sich frei bewegen. Die Sohle ist fixiert. Dann hat zum Beispiel das eben erwähnte Makrozoobentos keinen lockeren Kies mehr, in das es sich ein bisschen eingraben kann. Der Klimawandel wirkt auch durch steigende Temperaturen. Und wir haben auch neue Arten, invasive Arten, die hier gar nicht heimisch sind, die hier aber von früheren Belastungen her sich ausbreiten können und den einheimischen Arten dann den Lebensraum streitig machen.
Nun könnte ich mir vorstellen, dass die Menschen durchaus traurig wären, wenn es keine Lachse mehr gibt in den Flüssen. Ist ja auch bald so, ne? In den deutschen Flüssen kaum noch, schwierig geworden. Aber Makrozoobentos hat wahrscheinlich nicht so eine große Lobby. Warum sollte ich mir Sorgen machen, wenn Makrozoobentos ausstirbt?
Es hängt damit zusammen, dass man viele der Funktionen, die Binnengewässer, Flüsse erfüllen zum Beispiel, hängen davon ab, dass es dort auch eine intakte Lebensgemeinschaft gibt, die zum Beispiel Selbstreinigung betreiben. Das heißt, dieses Makrozoobentos zerkleinert zum Beispiel Material, das von außen in den Fluss hineingekommen ist, oder filtert feines Material in kunstvollen Netzen aus der fließenden Welle heraus. Das reinigt das Wasser. Und wir profitieren zum Beispiel in der Form, dass die Trinkwasseraufbereitung weniger aufwendig ist.
Bei den Binnengewässern darf man auch die Frage stellen, wie beim Land und bei den Meeren, wo man immer, wenn die Artenvielfalt bedroht ist, fragt, ist das denn eigentlich so schlimm? Wenn zum Beispiel der Biber nicht mehr zu finden ist an deutschen Flüssen, hat er nicht ohnehin mehr Schaden angerichtet, als dass er uns nutzt. Also warum ist das Artensterben tatsächlich schlimm in den Binnengewässern?
Also es ist schlimm, weil, wie eben gerade erwähnt, so viele Funktionen damit auch verloren gehen. Und bei einer einzelnen Art mag das nicht so ins Gewicht fallen. Wenn aber sehr viele Arten verloren gehen oder sehr viele Lebensräume auch verloren gehen, dann werden diese Funktionen eben auch eingeschränkt. Und das kann Auswirkungen haben, bis hin, dass eben diese Ressource Wasser, die wir ja brauchen, auch für uns Menschen nicht mehr nutzbar ist.
Weil sie nicht mehr gereinigt wird von den Tieren.
Weil sie zum Beispiel nicht mehr gereinigt wird, weil zum Beispiel, um eine Hochwasserwelle abzupuffern, intakte Auensysteme nötig sind. Wenn wir die nicht mehr haben, kennt man das ja von den Hochwasserwellen, die bei uns durchschwappen.
Also ein hochkomplexes Feld, an dem die Hydrobiologin Dr. Sonja Jänig arbeitet am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, wo sie die Arbeitsgruppe leitet, Auswirkungen des globalen Wandels auf Fließgewässerökosysteme. Frau Jänig, herzlichen Dank, schön, dass Sie bei uns waren.